Und da wollen wir heute rein. Ich habe viel gebetet für diesen Morgen. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung so richtig, wer ihr seid und was ihr vorhabt. Andi hat 2, 3 Sachen jetzt zu Beginn gesagt. Und ich hoffe und glaube sehr, freue mich sogar darüber, dass das, was Gott heute in eure Mitte stellt, ich glaube, das ist ein Wort für euch persönlich, aber vor allen Dingen für die Gemeinde. So, lasst euch mitnehmen in das, was Gott zu sagen hat, auch schon prophetisch in der Predigt. Und ich lese aus Jakobus Kapitel 1, ab Vers 1. Und lese da mal den ersten Vers. Da heißt es: Jakobus, der Gott und unserem Herrn Jesus Christus dient, er grüßt mit diesem Brief das Volk Gottes, sind wir, oder? Das über die ganze Welt zerstreut in der Fremde lebt. Stell dir mal vor, da hat der Jakobus einen Brief geschrieben und er hat an dich geschrieben. Steht doch hier, oder? Er grüßt heute Morgen die Gemeinde in Hofheim, zerstreut in der ganzen Welt in der Fremde. Er wusste damals noch nicht, dass es Hofheim gibt. Er kannte euch auch nicht. Aber der Heilige Geist, inspirativ, hat dem Jakobus gesagt, so schreibst du bitte. Das heißt, hier haben wir doch mal einen Brief, der ist wirklich an dich geschrieben, oder? Wie heißt du nochmal? Samuel, genau. Samuel, ein Brief für dich, stell mal vor. Und ich will mal mit dieser Person Jakobus anfangen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, seid vielleicht bibelfest und wisst das. Aber hier schreibt ja nicht irgendjemand, sondern Jakobus. Wir wissen, es ist der Halbbruder von Jesus. Es ist nicht irgendjemand, sondern es war eine Person, die sehr viel mit Zweifel zu tun hatte in seinem Leben. Warum? Weil sein älterer Bruder, nämlich Jesus, er behauptete, als er 30 Jahre alt wurde, auf einmal der Messias zu sein. Könnt ihr euch vorstellen, was das mit der Familie gemacht hat? Wir wissen nicht, wie viel Maria oder auch Josef, als er noch lebte, der Familie mitgeteilt haben, was so am Anfang war, als die Engel kamen, als das alles so übernatürlich war, als man in Ägypten geflohen ist und wieder zurück. Aber wir wissen eins. Spätestens als Jesus 12 Jahre alt war, war von all diesen Verheißungen nicht mehr so viel übrig, oder? Die Bibel sagt uns, dass die Eltern sich wunderten und nicht verstanden, was Jesus meinte, als er sagte, ich muss im Haus meines Vaters sein. Und können wir uns vorstellen, wenn dann dein Bruder, dein Ältester, bist du der Älteste, Samuel, oder? So, jetzt stell dir das mal, hast du noch Geschwister? Wo? Da hinten, guck mal. Jetzt stell dir mal, wie alt bist du, Samuel? 20, noch 10 Jahre, ne? Alles ganz normal. Und plötzlich dreht er durch. Wir müssen uns ja Folgendes vorstellen. Man liest es ja so und für uns ist das alles so klar. Aber mit 30 Jahren fängt Jesus einen Dienst an, der so seltsam, so herausfordernd, so komisch war, dass irgendwann mal die Familie kam, Jesus greifen wollte und gesagt hat, Jesus, hör auf damit, du bist verrückt geworden. Du bist von Sinnen, heißt es wortwörtlich in der Bibel. Und wir wissen, dass Jakobus nicht gläubig war an Jesus. Er war kein Jünger Jesu. Er ist ihm nicht gefolgt. Er war nicht am Kreuz. Maria war am Kreuz. Jakobus, der Bruder, hat gesagt, der spinnt, da ist er doch selber schuld, dass er dahin kommt. Was hat er auch alles gemacht? Und wir wissen aber von der Bibel her, vielleicht noch mal nebenbei, Jesus hatte Schwestern, die kennen wir nicht mit Namen. Das war schon eine Großfamilie, aber da war Jesus natürlich, Jakobus, Joses, Judas und Simeon. Das waren 4, 5 Brüder. Das ist interessant, oder? Es war schon eine Großfamilie und Schwestern noch dazu. Und diese Brüder nun und Schwestern, sie glaubten nicht, bis, die Bibel sagt in 1. Korinther 15, Vers 7, als nämlich Jesus auferstanden war, da wird dann zusammengefasst, erschien er 500, manchen zur gleichen Zeit und ist den Leuten nachgegangen. Und da berichtet jetzt Jakobus, so wird es dann im Korintherbrief erwähnt, dass er auch dem Bruder Jesu erschienen ist. Also wann ist er gläubig geworden? Als Jesus auferstanden war, noch nicht Himmelfahrt war und auch dem Jakobus erschienen ist. Ich weiß nicht viel von dieser Begebenheit, sagt die Bibel ja auch nicht, aber du kannst dir schon vorstellen, dein Bruder stirbt und du hast abgeschlossen, so wie die Emmaus-Jünger sagen, wir haben geglaubt, wir haben gehofft, ist vorbei Und plötzlich steht dein Bruder mit den Malen neben dir und er erscheint dir und das war der Durchbruch für Jakobus. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben war, wie Jesus dir erschienen ist, aber ich weiß eins, weil du heute Morgen hier bist und weil du gesagt hast, ich liebe Jesus, da muss es einen Moment in deinem Leben gegeben haben, wo Jesus dir erschienen ist, oder? Ein Moment, vielleicht hast du gezweifelt, vielleicht hast du gesagt, alles Quatsch mit der Bibel und mit Gott, aber da kam der Moment, wo Jesus uns erschienen ist. Ihr habt das so schön heute Morgen gemacht, wir haben gebetet für diese Gegend hier, oder? Ich glaube daran, was es braucht, ist nicht, dass wir eine große Gemeinde bauen und ein großes Haus bauen. Es braucht am Ende nicht die große Mega-Lichtshow. Es braucht nicht mehr Mitarbeiter in diesem Sinn, dass wir sagen, wir können große Dienste wuppen. Es braucht am Ende eins, dass Jesus Christus persönlich durch den Heiligen Geist Menschen begegnet, oder? Das reicht schon. Einer, der so gezweifelt hat, der nicht mal beim Tod oder bei der Beerdigung seines Bruders da war, aber als Jesus ihm erschienen ist, ist er durchgebrochen im Glauben. Halleluja. Und schau mal, warum ist das wichtig? Bevor du den Jakobusbrief liest, musst du das wissen. Warum? Weil der Jakobusbrief beschäftigt sich sehr mit Glauben und mit Zweifeln. Wer von euch hat schon mal gezweifelt? Gibt es ein paar so? Ja. Ich glaube, das ist ganz normal. Das ist Teil unserer Reise mit Gott. Und ich will mal hier kurz mit uns da hineinschauen. Vielleicht noch als kleine Information. Die Gelehrten sind sich relativ einig, dass der Jakobusbrief eines der ältesten neutestamentlichen Briefe ist. Das heißt, der ist wahrscheinlich 15 bis 20 Jahre nach Himmelfahrt geschrieben worden. Wahrscheinlich ist es sogar der früheste aller Briefe, der geschrieben wurde. Ich finde das spannend, weil das zeigt uns, dass die Gemeinde noch so richtig in der Dynamik dieser Zeit war. Was war geschehen? Nun, wir wissen, es war ja Erweckung mittlerweile. Zeichen und Wunder sind geschehen. Die Ausbreitung der Gemeinden, der Verfolgung von Jerusalem ausgehend dann nach Samaria, nach Judäa, bis hinein und hin zu den Heiden, die große Erweckung in Antiochia, all das ist geschehen. Und jetzt schreibt Jakobus, der mittlerweile Gemeindeleiter von Jerusalem war, also wie hier unser Andi, der schreibt jetzt an die Christenheit weltweit und schreibt einen Brief aus Hofheim. Und startet dann mal durch. Und schau mal, er schreibt doch so süß. Ich lese das mal vor. Wie benennen wir uns? Er sagt, liebe Brüder und Schwestern, ist ja an euch geschrieben, oder? Betrachtet es als besonderen Grund der Freude, nanu, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ist nicht so ein schöner Brief, oder? Schreibt ihr so? Betrachtet es als Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Wenn es jemanden von euch aber an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, so soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemanden sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden reich beschenken wird. Betet aber fest im Vertrauen und zweifelt nicht, denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt. In allem, was er tut, ist er nämlich unbeständig und doch nur hin und her gerissen. Jakobus schreibt hier an die Gemeinden weltweit, er grüßt sie, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn es schwer und anstrengend und hart wird. Ihr Lieben, ist das so? Freust du dich, wenn es mal wieder richtig tough wird im Leben? Oder klagst du und sagst, Herr, was ist los? Warum? Wieso? Ich bin mal ganz ehrlich, ich habe da ja so meine Schwierigkeiten mit, oder? Wenn es wieder tough wird, wenn es herausfordernd wird, wenn es auf einmal Zweifel gibt, wenn es auf einmal Herausforderungen gibt, wenn es Probleme gibt, dann sage ich doch nicht, Halleluja! Meistens doch andersrum, oder? Wir rufen, Herr, wo bist du? Was ist los? Was habe ich falsch gemacht? Die Bibel zeigt uns hier, das ist ja das Wort Gottes, ich habe es mir ja nicht ausgedacht. Die Bibel sagt hier, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube, und das heißt ihr hart, auf die Probe gestellt wird. Und das Erste, was er sagt, weil ihr wisst doch, dass solche Bewährungsproben an der ganzen Christenheit geschehen. Schau mal, in deinem Leben, wenn es herausfordernd wird, was zeigt dir der Feind als allererstes? Kennst du in meinem Leben? Er zeigt dir Menschen, denen es besser geht, oder? Und automatisch schauen wir auf denen, die Probleme nicht haben und finden das ein bisschen ungerecht, oder? Also wenn du finanzielle Schwierigkeiten hast, dann schaust du ja meistens nicht zu denen, denen es noch schwieriger geht, oder? Sondern du schaust zu denen, denen es besser geht. Und dann fühlt sich das Ganze natürlich irgendwie unfair an, oder? Wenn du Eheprobleme hast, dann schaust du ja nicht auf die Leute, die auch Eheprobleme haben, sondern du schaust meistens auf die, die tolle Ehen haben und sagst, Herr, was habe ich falsch gemacht, oder? Wenn unsere Gemeinde nicht wächst und wenn wir uns Mühe geben und arbeiten, aber es geht nicht weiter, es geht nicht voran, wo schauen wir meistens hin? Was ist uns vor Augen? Die Gemeinden, nicht wo es noch schwieriger ist, sondern wir schauen auf die großen Gemeinden und sagen, oh Herr, warum ist es denn bei uns nicht so wie bei denen? Und so weiter. Der Feind liebt es, zuallererst dir mal zu zeigen, was du nicht hast, oder? Das war doch von Anfang an so. Weil, schau doch mal, der Garten Eden war doch wunderbar geschaffen, oder? Von allen Früchten, Eva, bestätigt das doch, dürfen wir essen. Halleluja. Was kommt man denn da auf die Idee, wegen einer Frucht zu sagen, hier stimmt was nicht, oder? Es gab aber ein Problem. Sie hat ihre Augen drauf gerichtet. Das ist, was der Feind liebt. Er will dir nicht zeigen, was du hast. Er will dir zeigen, was du nicht hast. Und das siehst du meistens an denen, die mehr haben wie du. Und dann kommt natürlich innerlich so eine Frage. Aber warum? Wieso? Es fühlt sich irgendwie nicht ganz richtig an. Jakobus schreibt uns hier, das allererste, wenn du Probleme hast, denke nicht, dass du der bist, der alle Probleme gepachtet hat, sondern wisse, Herausforderungen im Leben sind ganz normal. Glauben wir das? Weil Jesus sagt doch, in dieser Welt haben wir was? Viel Bedrängnis oder Angst, je nachdem, wie wir es übersetzen. Er sagt nicht wenig, sondern er sagt viel. Aber jetzt sagt er, aber seid getrost. Woran denn? Wie denn? Nimmst du alle Probleme gleich weg? Nein, das sagt er nicht. Er sagt, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und dann spricht er davon, ich gebe euch etwas. Ja, was denn? Meinen Frieden. Mit anderen Worten, er tut etwas in deinem Herzen, dass du eben nicht, wenn es schwierig wird, schreist und sagst, Herr, ist alles vorbei, sondern dass du innerlich etwas hast. Was denn? Glauben. Er will etwas in deinem Herzen tun, weil glaub mir, wenn wir unterwegs sind für Jesus, wenn wir ihm unser Leben gegeben haben, dann gibt es einen Feind, der kann dich ja nicht rauben, oder? Jesus sagt, niemand kann dich aus meiner Hand rauben. Aber er kann etwas tun. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wie kann er jetzt etwas tun, um deinen Glauben herauszufordern. Weißt du, dem Feind ist es doch ganz egal, ob du reich bist oder arm. Was er sucht, ist dich zu versuchen, dass es etwas gibt in deinem Leben, dass du in deinem Glauben Zweifel hegst. Dass du etwas hast in deinem Leben, was du über Gott stellst, weil Gott will die Nummer eins sein. Ist das so? Schau mal, wenn der also dein Leben betrachtet und sieht, oh, wenn du sehr reich wirst. Weißt du, bist du reich? Schade, ne? Wie, ja? Halleluja. Ja. Wie heißt du? Der Yannick. Wenn der Feind mitkriegt, Mensch, wenn der Yannick richtig Erfolg hat im Beruf, wenn er so richtig durchdringt, wenn er so richtig gesegnet ist und dann denkt, wozu brauche ich eigentlich noch Gott? Wenn er anfängt, Dinge über die Zeit Gottes zu stellen, wenn er anfängt, ich sag mal, in seinem Ganzen, was er hat und was er verwaltet, zu sagen, ich kann halt nicht in den Gottesdienst gehen, ich kann halt nicht so viel beten, ich muss mich ja um meine Güter kümmern, oder? Dann wäre er doch blöd, wenn er ihn arm macht, oder? Dann würde er ihn überschütten mit all den Reichtümern. Das hat er doch bei Jesus schon versucht, oder? Erst war es der Mangel, kein Brot. Und dann waren es die Reichtümer dieser Erde, oder? Er sucht den einen Punkt, dass du zweifelst an Gott. Und das sucht er bei allen Christen. Die Bibel sagt, es gilt über alle. Also wenn du in Herausforderungen kommst in deinem Leben, denke nicht, oh weh, sondern die Bibel sagt, was sagt Jakobus? Freu dich, Halleluja! Denn jetzt gibt es etwas zu erobern. Jetzt gibt es, dass mein Glaube wachsen kann. Jetzt gibt es etwas, wofür ich kämpfen kann, wo ich meinen Glauben investieren kann. Und ich glaube daran in den Verheißungen der Schrift, dass Jesus sagt, hab keine Angst, denn ich habe diese Sache überwunden. Halleluja. Und da sind wir natürlich herausgefordert, uns zu positionieren und auszurichten. Also, der Feind will uns auf die Probe stellen. Er will uns Herausforderungen. Nun, zuallererst geht es hier also um geistliche Dinge. Nämlich in unserem Glauben eine Position einzunehmen im Vertrauen auf Gott. Und ich will es mal ganz praktisch machen. Ich muss da ja an meine Kinder denken. Also ich habe 3 Kinder. Der Bub ist 16, Raphael. Dann habe ich noch eine Tochter, die ist 14 Jahre alt. Die heißt Madeleine. Und dann gibt es noch eine Kleine und die ist die Anni und die ist 7 Jahre alt. So, und ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wer hat Teenager zu Hause? Gibt es ein paar? Wer findet das manchmal herausfordernd? Okay, dann wisst ihr, wovon ich rede. So, ich muss euch ehrlich sagen, ich fand es eigentlich sehr schön, das Alter, als die Kinder noch klein waren. Und mir haben dann immer Leute gesagt, wenn ich dann dachte, es ist anstrengend, wenn sie klein sind, weil man kann nicht so gut durchschlafen und so weiter, dann haben Leute manchmal gesagt, ja, wenn die dann größer werden, wird es einfacher. Ihr Lieben, das ist nicht die Wahrheit. Ich finde kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen. Weil die Entscheidungen, die sie dann treffen, die haben noch viel mehr Entscheidungen. Also wisst ihr, wenn der Kleine, ich sag mal, irgendwas kaputt gemacht hat, da war eine Tasse kaputt, oder? Aber wenn die Großen was kaputt machen, dann ist das Auto kaputt oder sowas. Schau doch mal. Die Bibel zeigt uns, dass wenn wir ein Ja zu Jesus, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, dann sind wir geistlich neugeborene Kinder. Das heißt, wir sind Babys. Und Babys sind, wer mag Babys? Ist doch wunderbar, oder? Klein und süß, besonders wenn es nicht die eigenen sind, oder? Weil du kannst mit denen spielen und schnuddeln und wunderbar. Und wenn sie anfangen zu riechen, dann sagst du, wo sind eigentlich die Eltern? Müssen wir mal kümmern oder weinen oder so, ne? Aber so süß das ist, es gibt doch keine Eltern, die sagen, ach, die Babyjahre, das sind die schönsten Jahre, sorgen wir doch dafür, dass das Kind immer ein Baby bleibt. Deine Eltern, ja, haben auch nicht dafür gesorgt, dass du immer klein bleibst. Ja, du hast gut gegessen, bist du ganz lang geworden. Schau mal, was die Bibel uns zeigt, geistlich, wir sollen im Glauben wachsen. Das spricht der Jakobus an. Und er zeigt uns hier eine geistliche Wahrheit. Und das kennen wir doch im Leben. Wachstum geschieht nur in der Herausforderung. Du kannst nicht wachsen, wenn du nicht herausgefordert bist. Und du wirst niemals laufen lernen, wenn du nicht das Risiko in Kauf nimmst, auch hinzufallen. Deswegen hat Gott ja die Kinder so klein gemacht. Ich finde das so knuffelig, wenn die Kinder laufen lernen, oder? Die fallen permanent hin, aber die Flughöhe ist nicht so hoch. Deswegen passiert da auch nicht so viel. Und das hat doch Gott gut gemacht. Aber wenn Eltern sagen, ich will nicht, dass mein Kind jemals hinfällt, dieses Kind wird niemals laufen lernen. Das ist schier nicht möglich. Es ist normal, dass ein Kind hinfällt. Natürlich versuchen wir es mit bestem Wissen und Gewissen zu lehren, es beizubringen. Wir versuchen es zu bestärken, wir halten es fest, dann nehmen wir die Hände weg und plumps liegt schon da. Und wir merken, das ist doch normal, oder? Es ist normal, wenn ein Kind Fahrrad fahren lernt, oder? Dass es hinfällt. Wenn ich also meinem Tochter gesagt habe, eine Verheißung gegeben hat, meine liebe Tochter, du wirst Fahrrad fahren lernen. Ich bin ja auch prophetisch viel unterwegs und ich gehe mal die Prophetie an für dich. Ja? So, Gott will, dass du geistlich durchdringst und dass du mit Menschen redest, die du nicht kennst und anfängst im Glauben einfach Menschen anzusprechen, die er dir zeigt, dann kann es passieren, dass das vielleicht auch ein bisschen schief geht an der einen oder anderen Stelle. Könnte ja sein, oder? Meine Tochter hat gesagt, Papa, ich will Fahrrad fahren lernen. Und dann habe ich gesagt, Anni, ich sag dir, wir lernen Fahrrad fahren. Und dann habe ich ihr eine Verheißung, eine Prophetie gegeben. Könnte ich auch sagen, über der Gemeinde, ich gebe eine Prophetie aus. Ich sage, der Herr will, dass ihr dies, was ihr in euer Herz gelegt
angelegt hat, tun. Ich komme später noch drauf. Und zwar, dass ihr in jedem dieser Orte, die hier sind, ich glaube, das, was als nächstes geschieht, sind nicht nur Häuser. Ich glaube, Andi, ihr werdet in jedem dieser Gebiete mindestens einen, ich glaube, 2, 3 Hauskreise haben. Orte, wo Menschen sich treffen, wo das Evangelium gelehrt und verkündigt wird und wo Menschen einen Platz haben, wo sie hingehen können. Nicht nur ein Haus, wo gebetet wird, sondern ich glaube, Gott fordert euch heraus. Macht euch bereit, schaut, wo sind Leiter. In jedem dieser Gebiete wird es Hauskreise geben, Kleingruppen. Und da geht es nicht so darum, ob die dann Fußball spielen oder was. Ich glaube, da wird das Wort Gottes verkündigt, da wird der Herr gesucht und anbetet. Sind es wie kleine Vernetzungen. Und da heraus, glaube ich, wird etwas in diese ganze Region geschehen. Aber das klingt doch wunderbar, oder? Das ist wie, wenn ich meiner Tochter sage, schau mal, wie die anderen Fahrrad fahren können. Wunderbar, oder? Dann schaut sie sich das an. Das war nämlich bei ihr so. Vor 2 Jahren hat sie gesagt, Papa, ich will auch so Fahrrad fahren wie unsere Nachbarin. Da habe ich gesagt, ich bring's dir bei. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, Anni. Du setzt dich aufs Fahrrad, ich halte dich hinten fest und dann trittst du. Bin bei uns so ein bisschen, da gibt es so einen leichten Berg, da kann man so runterrollern. Das war so meine Idee. Dann geht's auch einfacher und dann trittst du. Ich lasse irgendwann los und da wirst du mal sehen. Fahr einfach weiter. Du kannst auf einmal Fahrrad fahren. Halleluja, das ist eine Prophetie, oder? Was habe ich hier denn nicht gesagt? Ich habe ihr nicht gesagt, weißt du, wenn ich loslasse, wirst du in Panik geraten. Dann wird es ganz sich komisch anfühlen, dann wirst du dich umdrehen, dann wird es so hin und her gehen und dann wirst du hinfallen. Dafür übrigens hast du den Sturzhelm. Und wenn du hingefallen bist, dann kann es wahrscheinlich, wirst du dir die Knie aufschürfen. Du musst keine Angst haben, denn die Mama wartet zu Hause mit Wundbenzin, da können wir das schön sauber machen. Und dann verbinden. Und dann musst du aber schnell wieder aufs Fahrrad, damit du kein Trauma hast. Ihr Lieben, die hätte doch gesagt, Papa, ich fahre lieber Roller, oder? Ist doch logisch. Kann es sein, dass wenn Gott uns in seinem Wort Verheißung gibt, und Jakobus spricht hier genau diesen Fall an, Jesus sagt, ich sage euch die Wahrheit. Und er sagt, überschlagt die Kosten. Ihr Lieben, wir neigen in der westlichen Welt dazu, dass wir so ein Evangelium, so ein Happy-Clappy-Ding bauen. Und sagen, wenn du Jesus hast, dann ist alles prima. Dann ist nur noch schön in deinem Leben. Da gibt es gar keine Probleme mehr. Das hat Jesus niemals gesagt. Er sagt, wer mir nachfolgt, der soll die Kosten überschlagen. Der soll bereit sein, ein Kreuz auf sich zu nehmen und mir folgen. Oder? Und ihr Lieben, das heißt nicht, dass wir nicht mit den Kräften des Himmels in Anspruch leben dürfen, dass Gott uns hilft oder dass er uns nicht Kraft gibt, dass er Zeichen und Wunder. Ihr Lieben, das ist nicht meine Botschaft. Absolut, ja, ja, ja. Aber wenn wir meinen, dass Sorgen und Probleme und Herausforderungen ein Zeichen wären, dass was in meinem Leben nicht stimmt, dann haben wir ein Riesenproblem. Denn als Jesus berufen wird, als er eine Stimme hört vom Himmel, als er seine Taufe hat, als der Heilige Geist auf ihn kommt, als alle hören, das ist mein geliebter Sohn, wo führt der Heilige Geist? Der Heilige Geist ihn direkt hin? Hä? In die Wüste. Und wer wartet da? Der Satan, oder? Und er wird direkt in den Mangel geführt, oder? Warum eigentlich? Weil er einen guten Vater hat. Wenn du den Samuel nur verwöhnt hättest, ihr, sagt, der muss nie arbeiten, der kriegt immer Essen gemacht, der muss nie Wäsche waschen, der kriegt alles hingetragen. Ja? Wir sagen ihm nur die guten Dinge, egal was er macht, dann wäre er heute wahrscheinlich nicht hier. Er würde irgendwas machen. Er wäre vielleicht nicht mehr wirklich lebensfähig. Es bedeutet, glauben wir wirklich, dass Gott als ein guter Vater nicht das weiß, dass die Bibel hier sagt, die Herausforderungen tun euch Not, damit dein Glaube wachsen kann, dein Vertrauen wachsen kann. Die Bibel sagt, damit ihr als Christen stark werdet in eurem Glauben, fähig seid, wenn Herausforderungen kommen, nicht gleich umzufallen. Denn Jesus sagt, es sind doch viele, die sagen, Herr, Herr. Es sind doch viele, dass wenn der Seemann kommt und aussät den guten Samen, die sagen Halleluja, aber sobald ein bisschen Sonne kommt, verdutzt. Sobald das Unkraut aufgeht, ist schon vorbei. Und sind wir mal ganz ehrlich, wie viele Christen scheitern daran, weil sie ein Evangelium verkündet bekommen, dass alles prima ist. Und dann kommt die erste Herausforderung, sind schon wieder weg. Wir sagen, der Herr hat mich vergessen, oder? Die Bibel spricht hier davon, wir sollen Menschen des Glaubens werden, die nicht von jedem Wind und Welle hin und her getrieben sind. Und am Ende bist du nicht stark im Glauben, sondern dass, egal wie groß der Sturm ist, du aufstehen kannst und sagen kannst, mein Gott ist groß, Halleluja. Und egal was kommt, ich halte fest an den Verheißungen, an seinem Wort, egal wie tough es wird, aber ich gehe weiter, weil ich dem Herrn vertraue. Ich bin mal so frei, ich weiß, Andi mag das nicht, aber ihr habt einen Pastor, der genau das gelebt hat. Weißt du, diese Gemeinde hat heute viele Leute hier, ist wunderbar, aber so habt ihr nicht angefangen. Wie viel waren es? Stell mal vor, 5 Leute. 1, 2, 3, 4, 5. Du warst schon nicht dabei. Das war's. Ich will dich jetzt nicht interviewen, aber war es immer einfach? Nee, ne? Hattest du manchmal Lust aufzugeben? Zweifel, ja. Ist normal, es gehört dazu. Aber das Interessante ist, er sitzt heute noch hier. Das Interessante ist, er ist noch dazugekommen. Und ich könnte ja weitergehen, ich könnte jetzt hier rein durch. Merken wir was? Wachstum kommt durch Festhalten und Treue. Mathematik lernst du nicht, weil du einfach schlau bist, sondern Mathematik lernst du, der eine kann es schneller, der andere nicht so schnell, indem du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen und dran zu bleiben. Wir wollen ja immer die großen Dinge, oder wir wollen die Zeichen und Wunder der Schrift. Aber Jesus persönlich sagt, wenn du das willst, kein Problem, aber fang an, in den kleinen Dingen treu zu sein, oder? Wir wollen immer die großen Dinge, aber wie ist es denn mit den kleinen Dingen? Wie ist es mit, ich sag's mal so plump, für Jesus, weißt du, was für Jesus die kleinen Dinge sind? Geld. Das sind die kleinen Dinge, weil er sagt, wenn ihr nicht mit dem ungerechten Mammon wisst umzugehen, wie kann Gott euch dann die wahren Dinge anvertrauen? Wir sind ja unter uns, wir sind ja Gemeinde und Familie und ich weiß, Geld ist ja ein Thema unter deutschen Christen, ist ein Riesenproblem oft. Oh, darüber sprechen wir aber nicht. Ne? Aber die Bibel ist da sehr deutlich. Warum? Weil wir lieben das Geld so sehr. Weißt du, Geld an sich ist nicht das Problem. Die Liebe zum Geld ist das Problem. Und es ist das Einzige, was Gott sagt. Er personifiziert es als eine Macht eines Götzen. Weil er sagt, du kannst nicht dem Geld dienen und Gott. Entweder wirst du das eine lieben oder das andere. Und schau mal, Jesus sagt, das ist das Kleinste, damit fängt es schon an. Wen liebst du mehr? Wie können wir das prüfen? Ich würde sagen, prüf mal deinen Zehnten. Ich weiß, es ist vielleicht ein großes Thema oder ein schwieriges Thema. Ich würde mal sagen, wir haben gesagt, wir lieben Gott, oder? Wir lieben Jesus, wir lieben sein Wort. Also müssen wir lernen, die Dinge, die er sagt, auch zu tun. Wenn ich also meiner Tochter sage, du wirst Fahrrad fahren lernen, aber dazu musst du die Pedale treten und sie sagt, das mache ich aber nicht, dann kann ich ihr 1000-mal sagen, es funktioniert, wenn sie an einem Punkt sagt, ich bleib aber dabei, ich will nicht in die Pedale treten, dann wird sie niemals Fahrrad fahren, oder? Es kann nicht funktionieren. Jesus sagt, ihr könnt die großen Dinge nicht bekommen, wenn ihr mit den kleinen Dingen nicht anfangt, treu zu sein. Und so merken wir, die Bibel, oh, ich habe Stopp gedrückt, jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich schon gepredigt habe. Zu kurz. Darum legt jetzt Jakobus hier etwas ganz Grundlegendes fest, in all den Dingen. Ich will vielleicht nochmal einen ganz wichtigen Punkt sagen. Wenn Gott uns an seine Hand nimmt, dann werden wir in Herausforderungen kommen, wo du am Ende immer einen Punkt hast. Gott, ich schaffe es nicht. Solange du es schaffst, bin ich der Meinung, machst du noch nicht 100% das, was Gott sagt. Warum? Weil wenn du das nur machst, was du selber kannst, brauchst du Gott gar nicht, oder? Aber die Bibel sagt, er will doch die Quelle sein, er will meine Kraft sein, er will die Ehre bekommen. Und ich gebe euch mal ein Beispiel. Also wenn jetzt Gott sagt, dem Andi und, Entschuldigung, wie ist dein Name? Die Becky. So, das sind eure Leiter oder Pastoren. Und wenn er ihnen sagt, komm, wir wollen die Gegend Hofheim und Rhein-Taunus, Main-Taunus, Gegend, wir wollen sie für Jesus erreichen. Und dann sagt der Herr, ja, okay, ich bin dafür und wir machen das und hat es in ihr Herz gelegt. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor. dann schenkt Gott euch eine Gemeindedynamik, dass ihr 22.000 Menschen wärt. Das wäre doch wunderbar, oder? Halleluja. Denn du hast gesagt, wie viele Leute leben hier? Eine Viertelmillion? So, also, ich gehe mal mit euch zurück ins Alte Testament. Und Gideon, der wollte das Land einnehmen und die Midianiter vertreiben. Die Bibel sagt, sie hatten Kamele wie Sand am Meer. Allein Soldaten beritten wohl 120.000. Also eine Riesenarmee. Jetzt kriegt der gute Gideon 22 oder 23.000, ich habe es nicht ganz im Kopf, Leute zusammen. Über 20.000. Also so eine richtig fette Megagemeinde, oder? Und was ist denn da los, dass Gott sagt, ja, das ist ein bisschen schwierig. Das ist zu viel, groß, zu groß. Wir gucken mal, wie der Glauben ist bei den Leuten, oder? Und am Ende, ihr Lieben, am Ende bleiben von den 22.000 300 übrig. Der Gideon ist zu Tode betrübt, Gott freut sich, Halleluja, und sagt, jetzt geht's los. Merken wir was? Wir Menschen neigen dazu, darauf zu schauen, was wir menschlich möglich machen können. So muss es funktionieren, so muss es gehen. Gott ist ganz anders. Gott schaut ins Herz. Gott braucht nicht eine Megagemeinde von 22.000, um hier den Rest zu Jesus zu führen. Er hat in die Herzen geschaut und hat gesagt, von den vielen sind viele in Zweifeln, Furcht, sie haben kein Vertrauen. Wir schauen mal und dann geht der Gott so ran, ne? Guck mal, wie die dann trinken und so weiter. 300 bleiben übrig und jetzt wird es ja richtig tough, oder? Dann sagt doch Gott dem lieben Andi und sagt, ja, also nächsten Gottesdienst machen wir es anders. Wir treffen uns, aber wir gehen dann hier, jeder so in seinem Stadtteil und so weiter. Wir verteilen uns um die Stadt Hofheim, wie auch immer. Und jeder bringt bitte mit einen Blumentopf, ja, ein Feuerzeug und eine Flöte. Das steht in der Bibel, oder? Die sollen mitnehmen einen Krug, eine Fackel und eine Trompete. Ich habe es mal in unsere Zeit übersetzt. Und so nehmen wir Hofheim ein, oder? Ich bin mal ganz frei. Wer wäre denn dabei? Nächsten Sonntag. Wir würden doch sofort sagen, was soll der Quatsch, oder? Wir wollen den Feind besiegen. Wir haben unsere Strategien, das macht man anders. Geistliches Schwert, wir müssen uns geistlich bewaffen. Gideon, was sollen wir denn mit dem Zeug? Das Interessante war, sie haben es gemacht, Halleluja. Weil Gott ganz anders Dinge tut, auch in unserem Leben. Aber er will nicht, dass du alles verstehst, er will, dass du ihm vertraust. Wenn du alles verstehen würdest, müsstest du ihm nicht mehr vertrauen, oder? Und ist es nicht so, dass das Wort Gottes voll ist mit Dingen, die in unserem Alltag nicht unbedingt Sinn machen? Wenn er davon spricht, zu vergeben, wenn er davon spricht, dass Geben besser ist als Nehmen, wenn er davon spricht, im Glauben, im Vertrauen Dinge auszusprechen über Menschen, über Situationen, wenn du hingehen sollst zu Menschen, wenn du Menschen ansprechen sollst, die du gar nicht kennst und so weiter, macht nicht unbedingt Sinn. Aber ich habe in meinem Leben und in meiner Bibel lese ich, die wenigsten Dinge machen menschlich Sinn, die Gott sagt. Aber das war auch nie sein Anspruch. Wenn ich meiner Tochter sage, weißt du, Anni, du wirst in Mathe gut sein, dann findet sie das ziemlich doof, wenn sie es gerade nicht versteht, oder? Wenn du einem Kind, ich weiß nicht, wer von euch Lehrer ist, aber wenn du die Vision hast, bleib dran, du wirst es schaffen. Es ist doch schon bei uns als Eltern so oder als Lehrer, wir sagen doch nicht, ach, weißt du, Samuel, du bist zu doof, du checkst das eh nicht, komm, wir machen Deutsch. Das sagt doch keiner, oder? Das wäre ja auch nicht motivierend. Aber zu sagen, hab keine Angst, ich bin bei dir, ich bin mit dir, wir gehen da durch, bleib dran, bleib treu, ich werde dir helfen. Das ist doch, was unser Vater tut, oder? Und so möchte ich mit uns noch im zweiten Teil eine Begebenheit betrachten, die uns das so schön vor Augen malt. Sie ist im Alten Testament, da war die Armee Israels und das, lieber Andi, glaube ich, ist sehr prophetisch für euch als Gemeinde. Die Armeen von Israel und Juda, sie sind in den Krieg gezogen gegen ein Volk, gegen Moab, die Moabiter. Und eigentlich, das war das Seltsame, die waren schon besiegt, sind aber wieder aufgestanden, haben sich formiert und haben jetzt das Volk Gottes bedroht, sind ins Land eingefallen und sie machen sich jetzt auf, Israel und Juda verbünden sich und ziehen in den Kampf gegen Moab. Moab oder die Moabiter im Alten Testament immer ein Feind der Auflehnung gegen Gott, ein Bild für den Feind. Auch hier in Hofheim und Umgebung. Wir wissen doch, oder, dass der Fürst dieser Welt da ist. Wir wissen doch, dass ein geistlicher Kampf stattfindet, oder? Ich glaube, ihr seid da als Gemeinde sehr reif und genug gelehrt, aber Epheser 6, Vers 12 sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürsten, Gewalten und so weiter in der Himmelswelt. Ihr Lieben, wir haben einen Kampf zu kämpfen, oder? Und bitteschön, nicht der Andi ist der König, der uns zum Kampf ruft, sondern, ich will das ganz neu sagen, Jesus Christus ist unser König, der dich ruft und dich ruft und uns ruft und sagt, ich habe etwas vor, dieses Land soll eingenommen werden. Das haben wir doch heute wunderbar gemacht, oder? Wir haben gebetet und gesagt, Herr, wir lassen dich locker, sende uns, wir bitten dich, bring etwas Erweckung in diese ganze Gegend, oder? Wer ist denn dafür, dass Gott Erweckung bringt hier in den Main-Taunus-Kreis? Halleluja. Das wollen wir doch, oder? Und jetzt machen wir uns auf und wir richten uns aus und wir gehen da hinein. Und das Volk Gottes machte sich auf und sie gingen da hinein. Und da war aber ein Problem. Das Problem war folgendes. Sie zogen direkt in die Trockenheit. 7 Tage, sagt die Bibel, war plötzlich kein Wasser da. Alles drohte zu scheitern. Die Stimmung der Truppe war schlecht. Man hatte, also du kannst ja viel nicht haben, aber Wasser ist ein Problem, vor allen Dingen für eine Armee. Und so bekommt der König nun Angst. Er weiß nicht, was er machen soll. Die Not und der Trockenheit und so weiter. Was hier deutlich wird, ist, was hat gefehlt? Wasser. Im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, Wasser ist immer ein Bild für den Heiligen Geist, richtig? So, sie ziehen los in ihrer Kraft, aber Gott lässt es zu, dass etwas fehlt. Es ist Wasser. Jesus sagt, von mir wird lebendiges Wasser fließen. Und ihr Lieben, das ist für uns so wichtig. Wenn wir sagen, wir wollen dieses Land einnehmen, wenn du sagst, ich bete darum, dass mein Nachbar Jesus Christus findet, mein Arbeitskollege, meine Freunde, vielleicht dein Kind, was auch immer. Du kannst in den Kampf ziehen, geistlich gesehen. Du kannst dich ausrüsten, du kannst dich zurüsten. Aber eins wirst du immer brauchen, den Heiligen Geist, oder? Wenn du das nicht hast, kannst du dich noch so motivieren. Nach 7 Tagen war die Truppe so ausgelaugt, dass sie nicht mehr weiter konnten. Das alles drohte zu scheitern. Und ihr Lieben, ich kenne viele Leute, die aufrichtig, auch Gemeinden, ich komme durchs Land, auch international, ich kenne so viele Leute, aufrichtig, haben sie richtig gehört, aufrichtig, sagen sie, wir gründen Gemeinden, aufrichtig, sagen sie, komm, wir gehen und dienen der Nachbarschaft und so weiter. Aber ein Problem bleibt dann ganz oft. Sie versuchen es der eigenen Kraft. Und das wird niemals funktionieren. Es funktioniert in der Kraft des Heiligen Geistes. Weil was sagt Jesus nochmal? Bleibt in Jerusalem. Er gibt den gewaltigen Auftrag. Er sagt auf nach Judäa, nach Samaria, bis ans Ende der Welt, oder? Und dann sagt er nicht, Samuel, los geht's, sondern er sagt, warte. Das ist schon mal blöd, oder? Er sagt, warte, wie lange denn? Bis der Heilige Geist gekommen ist. Und schaut mal, dann ist doch interessant, Jesus Christus, er hat Zeichen getan, er hat Wunder getan. Er war doch wirklich, wer wäre gerne bei der Bergpredigt dabei gewesen? Gibt es da ein paar? Oh, Halleluja, oder? Oder wo Jesus Zeichen und Wunder getan, gibt es doch so Bibelstellen. Und sie brachten von weit her, brachten sie die Kranken. Und dann sagt die Bibel, ich meine, das ist ein bisschen zusammengefasst, aber schade, oder? Dann heißt es einfach nur, und Jesus heilte alle. Schau mal, das ist, was Johannes meint. Er sagte, die Bücher dieser Welt würden nicht ausreichen, um all die Geschehnisse, all die Zeichen und Wunder aufzuzählen. Ihr Lieben, was da alles passiert sein muss. Oh, ich wäre so gern dabei gewesen, oder? Aber es ist komisch, obwohl Jesus so stark gedient hat, obwohl die anderen sagten, er predigt in Vollmacht, obwohl sie gesagt haben, er tut Zeichen und Wunder, ganz anders wie die anderen. Wie groß war die Gemeinde Jesu, als Jesus die Erde verlassen hat? 120, Bruder, bis der Bibelfest, nicht? Ihr Lieben, 120 ist keine große Megagemeinde, oder? Wir können fast sagen, ich weiß nicht, wenn wir jetzt durchzählen, fast so viel wie wir, oder? Nicht viel, oder? Ich finde, das müssen wir immer wieder hören. Ich sag's mal ganz plump, eine gute, schöne deutsche Durchschnittsgemeinde. Mehr war da nicht, oder? 120 und er sagt, auf, jetzt in die ganze Welt. Halleluja. Ich weiß nicht, vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ich finde das ja auch gut, den Gedanken, dass Jesus Christus die ganze Gegend hier, den Main-Taunus-Kreis, so richtig durchdringen will. Und wenn da eine Viertelmillion oder was war halbe? Viertelmillion Menschen sind. Wir sind doch gar nicht so viele. Wir sind eine kleine Truppe hier in der Hofheim. Ich sagte, ich will heute Morgen an euren Glauben appellieren, sagen, das ist genug für den Herrn. Halleluja. Denkt nicht, was ihr noch alles braucht. Das ist so dumm, weil der Feind will euch nur ablenken. Ihr habt genug, solange der Herr dabei ist. Das ist ein falsches Denken, wenn wir sagen, erst wenn wir ein eigenes Gebäude haben, ja, dann kann das losgehen. Das ist nicht die Wahrheit. Es braucht dein Herz. Es braucht Menschen, die im Glauben vorangehen und sagen, alles, was wir brauchen, ist den Heiligen Geist in meinem Leben. Und das ist genug für deinen Nachbarn. Das ist genug für deinen Arbeitskollegen. Das ist genug für deinen Verein, wo du arbeitest. Oder in dem Altenheim, in dem du... Es ist genug, wenn der Herr dabei ist. Amen. Es muss genug sein. 120 Leute. Dann kommt der Heilige Geist. Ich nehme dich jetzt mal. Samuel steht auf, nimmt sich eine Bananenkiste, stellt sich in den Hofheim auf den Marktplatz und sagt, ich habe euch was zu sagen. Und lest doch mal die Predigt, die Petrus predigt. Das war nicht so nett, oder? Er predigte davon, ihr, die ihr in eurer Sünde ihn ans Kreuz genagelt habt. Er klagte sie an. Er sprach, aber in der Kraft des Heiligen Geistes durchstach es ihr Herz. Und wie viele bekehrten sich an einem Tag? Jetzt stell dir mal folgendes Problem vor, Andi. Heute sind wir hier, ich weiß nicht, 80 oder 100 mit Kindern und nächsten Sonntag sind wir 3120 Gemeindeglieder. Halleluja, oder? Dann haben wir echt ein Problem, oder? Aber schau doch mal, wie ist denn das möglich? Hat das jemand organisiert? Waren die vorbereitet? Hat Gott schon für einen Gemeindesaal gesorgt in der Größe? Hat Gott gesagt, hier, ihr müsst schon mal drucken und schon mal vorbereiten. Ich sehe eins, Gott rechnet damit, dass du völlig überfordert sein kannst. Warum? Weil er eins will, dass du immer wieder auf deine Knie gehst und sagst, Herr, wie sollen wir es tun? Ich habe keine Ahnung. Wir haben zu wenig. Wir haben nicht genug. Der Mangel ist eigentlich wunderbar. Weil er zwingt uns, immer wieder auf ihn zu schauen. In meiner Bibel lese ich immer dann, wenn das Volk Gottes Überfluss hatte, fingen die Probleme an, oder? Ist das so? Nun will ich nicht sagen, dass wir immer Mangel brauchen in unserem Leben. Ich will dir nur eins sagen, im Glauben brauchst du eines. Du brauchst den Herrn und du brauchst den Herrn und du brauchst das Wenige, was er dir gegeben hat. Das reicht dem Herrn, oder? Es reicht ihm. So, jetzt lesen wir mal weiter. Was machen denn die guten Leute hier? Der König macht etwas sehr Schlaues. Er tut exakt das, was Jakobus gesagt hatte. Im Neuen Testament heißt es, wenn euch aber Weisheit mangelt, also wenn ihr sagt, ich weiß aber nicht, wie wir jetzt hier diese Städte einnehmen sollen, wie Hofheim errettet werden soll. Ich weiß nicht, wie mein Kollege Jesus Christus finden soll, weil der hat mir einen Vogel gezeigt, als ich ihn letzten Mal eingeladen habe. Und er hat gesagt, ich wäre ein Spinner. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Wem Weisheit mangelt, was soll er tun? Den Herrn fragen. Und es ist doch interessant, genau das tut der König hier. Er sagt, oh weil wir haben kein Wasser mehr, 2. Könige 3, Vers 15. Da sagt der König, und nun holt doch schnell einen Mann, der Harfe spielen kann. Während er Musik spielte, sprach der Herr nun zu Elisa, den hat er nämlich holen lassen, und gab ihm eine Botschaft für die Könige. Und Elisa rief, hört, was der Herr euch befiehlt. Hebt in dieser trockenen Gegend oder diesem Tal überall Gruben aus. Es wird zwar... Das ist fies, oder? Kein Wind aufkommen. Es wird auch nicht regnen. Aber trotzdem wird sich das Tal mit Wasser füllen. Und dann könnt ihr alle genug trinken, auch eure Pferde und das Vieh. Er gibt einen Auftrag durch den Propheten und sagt, wenn ihr Wasser wollt, grabt Gräben im Tal. Seht nicht zum Himmel, denn es wird sowieso keine Wolke geben. Es wird auch keinen Wind geben. Aber das Wasser wird kommen. Was ihr tun müsst, ist graben. Wir müssen Gott fragen. Ich will dich heute Morgen herausfordern. Ich weiß nicht, wo du kämpfst im Zweifel, wo du herausgefordert bist, weil du sagst, meiner Ehe, vielleicht Finanzen, ich weiß es nicht, meiner Familie, meinem Kinderdienst oder was auch immer in der Gemeinde. Wir haben so viel versucht, wir sind hingegangen, aber es ist so trocken geworden, es ist anstrengend geworden, geistig ist die Dynamik nicht da. Ich weiß nicht, wie es werden soll. Ich habe Glauben gehabt, ich bin vorangegangen, ich habe eine Kleingruppe gegründet, ist wieder eingegangen. Ich weiß nicht, was in deinem Leben abgeht, wo du in Zweifel gekommen bist und sagst, Herr, was ist los? Ich will dir aber heute eins sagen, fang an, neu graben. Fang an, neu etwas zu tun für den Herrn und zu sagen, ich will aktiv sein, weil ich habe Glauben, dass der Herr das, was trocken ist, neu mit seinem Wasser füllt. Vielleicht deine Ehe, vielleicht dein Herz, vielleicht Menschen, ich weiß es nicht. Aber ich bin davon überzeugt, Gott ruft euch als ganze Gemeinde, fangt an zu graben. Fangt an zu graben in der ganzen Gegend. Ich fand das so schön mit eurer Feuerflamme. Und jetzt weißt du, Andi, warum ich heute Morgen so begeistert war. Ich kannte das Bild ja gar nicht. Aber das ist, was ich empfangen habe. Dass ihr von eurer Gemeinde aus in der ganzen Gegend, und ich habe es wirklich nicht gewusst, dass da überall so kleine Gruben entstehen. Und der Moment wird kommen, sagt der Herr. Da werde ich mein Wasser geben. Und dann wird das ganze Tal, die ganze Gegend, wird erfüllt werden von der Herrlichkeit Gottes. Die ganze Gegend. Ihr Lieben, Jesaja 55, Vers 8 sagt und benennt das Problem. Das Problem ist folgendes. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Seine Gedanken sind so viel höher. Weil was wird der Feind zuallererst tun? Er wird dir sagen, du bist nicht geeignet. Du musst mal auf dich selber schauen. Du musst doch müde. Schau mal, du kannst doch nicht. Du hast doch hier versagt und dies und jenes. Ihr Lieben, ich kenne das in meinem Leben so oft. Fragen wir den Herrn und er sagt uns dann Dinge und dann sind wir total herausgefordert, weil wir sagen, Herr, es funktioniert nicht. Es kann nicht funktionieren. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, da sind 5000 Männer. Und Frauen und Kinder gehen obendrauf, eine gewaltige Gruppe von Menschen. Und Jesus und die Jünger kommen und sagen, Herr, sie hungern. Vielleicht geht es dir auch so wie den Andi. Im Geist spüre ich, wie oft du durch diese Gegend gehst und sagst, Herr, sie hungern. Sie hungern, es ist niemand da, der sie speist. Und dann sagt Jesus ganz trocken, was habt ihr denn? Judas macht Kassensturz. Geld ist schon mal nicht da. Typisch, oder? Keine Kohle. Und Petrus nimmt dann den kleinen Jungen die Brotdose weg. Sag ich habe was. 5 Brote und 2 Fische. Und schau mal, das ist doch wirklich lächerlich, oder? Das macht doch keinen Spaß. Aber Jesus, was macht er denn jetzt? Was macht er, bitteschön? Er unterhält sich gar nicht weiter mit den Jüngern, der hat schon die Hände gehoben. Er setzt schon an zum Dankgebet, Halleluja. Merken wir was? Was zeigt uns der Feind nochmal? Er zeigt uns das, was du nicht hast. Er will, dass du auf die 5000 schaust, er will, dass du drauf schaust, was du nicht hast. Und dann will er dir zeigen, das wenig, was du hast, das funktioniert nicht. Kann nicht funktionieren. Jesus ist so dreist und sagt, bereitet alle vor, es gibt gleich Essen. Dann sollten sie dir einteilen in 100er Gruppen. Kannst du dir vorstellen, ich weiß nicht so, aber kennst du Leute, wenn sie richtig Hunger haben? Und jetzt kommt der Andi und sagt, es gibt gleich Essen. Die Bereichsleiter einteilen, 100er Gruppen und so, dass es kein Chaos gibt. Ich meine ganz ehrlich, wir hätten doch alle erwartet, irgendwann muss doch mal ein LKW kommen oder sowas. Es muss doch mal losgehen jetzt. Jesus nimmt dieses bisschen, er hält es zum Himmel, sagt, Halleluja, Herr, wir danken dir und jetzt austeilen. 12 Jünger, so zack, zack. Eine skurrile Situation, oder? Habt ihr euch mal überlegt, wann das eigentlich mehr geworden ist? Kann es nicht sein, dass wir oft genauso in unserem Leben handeln? Wir bleiben sitzen, wir graben nicht, weil wir sagen, Herr, wenn der Regen kommt, fange ich an zu graben. Wenn du mir das gibst, dann gehe ich. Aber so funktioniert es nicht. Die Bibel sagt, mach dich bereit. Nimm das, was du hast. Und der Herr wird es segnen. Ich glaube, es ist mehr geworden, indem sie gegeben haben. Vielleicht hast du nicht, und das sagt ja die Bibel, ihr habt nicht, weil ihr alles für euch behalten wollt. Fang an, das wenige, was du hast, ist vielleicht viel zu wenig. Ich kann das in meinem Leben, ist viel zu wenig. Aber wenn du das nimmst, was du hast, und es gibst im Glauben, dann wird der Herr es segnen. Dann wird der Herr etwas tun. Hör auf, Ausreden zu finden. Sie sollten graben. Und Gott sagt, es wird aber kein Wölkchen geben. Es wird auch kein Wind aufkommen, aber ihr müsst graben. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist, aber es sind Schritte im Glauben manchmal zu tun. Und ich weiß nicht, wie die Soldaten das fanden. Aber jetzt stell dir mal vor, der Andi sagt euch, wir machen jetzt Kinderdienst, aber es wird schwer werden. Es werden auch kaum neue Kinder dazukommen. Aber ich habe den Eindruck, wir müssen Kinderdienst machen und wir müssen uns um die Kinder kümmern. Und es wird am Anfang gar nichts passieren, aber wir müssen dranbleiben. Das ist doch nicht so motivierend, oder? Aber so hat Gott geredet und hat gesagt, ich werde mich darum kümmern. Und dann haben die Soldaten gekämpft und gegraben und die Bibel sagt nicht wie lange, aber ich kenne es aus meinem Leben. Ist es nicht so, manchmal sei es so ein Gottesdienst, Halleluja, so gesalbt, die Gegenwart Gottes war da. Oh ja, ich werde meinem Kollegen von Jesus erzählen, vielleicht heute nach dem Gottesdienst denkst du, es geht los, Attacke, ich bin dabei und morgen voller Glauben erzählst du deinem Kollegen davon. Und dann, ja, der hat sich gar nicht bekehrt, der hat mir wieder einen Vogel gezeigt und hat mir gesagt, ich soll ihn in Ruhe lassen. Weißt du, das Problem ist der harte Boden manchmal, oder? Ich glaube, das will ich prophetisch in die Gemeinde legen. Gott weiß, dass hier harter Boden ist. Und das ist für Gott kein Problem. Aber der Feind will euch immer den harten Boden zeigen. Er will dir auch immer zeigen, was hast du schon gegraben? Und wie lange hast du schon gegraben? Und es ist doch cool, wenn du so lockere Heideerde hast, oder? So versandete Erde. Oh Mann, da bist du schnell, da gräbst du und hast du schon ein Loch gemacht. Aber bei hartem Boden ist das Problem, da brauchst du verschiedene Leute, da brauchst du manchmal verschiedene Werkzeuge. Da bringt es nichts, wenn du gleich mit dem Spaten. Und manchmal muss man da mit der Spitzhacke vorarbeiten. Die Bibel sagt, sie waren da, wo Wüste ist. Wenn man dieses Land kennt, da konntest du nicht einfach so graben. Das war harte Arbeit, trockener Boden aufzubrechen, Löcher zu graben. Ihr Lieben, das macht doch keinen Spaß. Und ich weiß nicht, was die Soldaten gedacht haben, aber wenn dann die Verheißung ist, es wird kein Regen geben, es wird auch kein Wind aufkommen, aber irgendwie wie von Zauberhand will der Herr da Wasser reinkippen. Ich meine, wie lang bleibt man denn da dran, oder? Kennst du das in deinem Leben? Du dienst, du arbeitest, du tust Dinge und es geht irgendwie nicht voran. Und dann, wie schnell hören wir auf? Nochmal, hier sitzen zwei, die haben genau das getan. Sie haben etwas gehört von Gott und sie sind für euch eigentlich ein Vorbild zu sagen, wir sind hierher gekommen, es war nicht einfach, wir haben angefangen zu graben, es gab Momente, wo wir gezweifelt haben, aber sie sitzen heute noch da und Halleluja, sie sind nicht allein. So will Gott euch neu rufen als ganze Gemeinde. Vergesst nicht eure Anfänge. Aber jetzt sind es nicht mehr fünf, jetzt sind es so viel mehr. 120 haben für Gott ausgereicht, um einen ganzen Globus bis heute mit dem Evangelium zu durchdringen. Denkt nicht, was euch noch fehlt, sondern nehmt neu das, was ihr habt und fangt an zu graben. Fang an zu graben, da wo du in deinem Beruf bist. Fang an zu graben in deiner Familie. Fang an zu graben, da wo du in deiner Nachbarschaft bist. Fang an zu graben. Wie tun wir das? Das erste ist Gebet. Tut ihr schon, oder? Aber Gebet alleine ist nicht die Lösung. Warum? Gebet ist gut und richtig. Aber wir sehen in der Bibel, dass da ein alter Mann ist, nämlich Zacharias. Er hat gebetet in Lukas 1. Er hat gerungen, ich will einen Sohn haben. Aber als der Engel kam und gesagt hat, jetzt kommt der Sohn, da hat er schon wieder Zweifel gehabt, oder? Manchmal kann es fast zu einem Tradition werden. Ja, wir sind alle für Erweckung, Halleluja. Aber frag dich mal tief in deinem Herzen. Glaubst du das wirklich? Weil womit fängt es denn an? Es fängt an bei dir und in deiner Familie. Es fängt an bei dir und in deinem Umfeld. Es fängt an bei dir und in deinem Arbeitsumfeld. Da will der Herr anfangen. Denn die Soldaten sollten Gruben graben, nicht eine große Grube, sondern jeder an seinem Platz hunderte, tausende Gruben. Grabt Gruben. Und das haben sie gemacht. Und vielleicht beurteilst du Dinge pessimistisch, vielleicht vom Ergebnis her. Ich meine, 1. Mose 6, Vers 3, Gott sagt zu Noah, baue eine Arche. Wisst ihr, wie lange er daran gearbeitet hat? 120 Jahre. Manchmal arbeiten wir lange an Dingen, manchmal arbeiten wir sogar für die nächste Generation. Und dennoch ist es richtig. Ich will euch Folgendes sagen, nur weil es jetzt nicht durchdringt und vielleicht nicht in 10 Jahren, aber hört nicht auf, dran zu bleiben, Halleluja. Hört nicht auf, dran zu bleiben, weil Gott ist treu. Jakobus hat gesagt, bleibt dran. Und wenn es herausfordernd ist, freut euch, bleibt dran. Denn ihr werdet stark werden da drin. Ihr werdet zunehmen im Glauben. Und die Bibel zeigt uns, dass die Aussaat immer mit Tränen zu tun hat, oder? Aber geerntet wird mit Freuden. Ich will schließen und vielleicht darf unsere liebe Becky mal ins Piano kommen. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern und ermutigen, wo fehlt dir die Weisheit? Wo hast du dich abgefunden? Ist halt schwer, ist halt schwierig, ist halt nicht möglich. Aber neu den Herrn zu fragen, Gott, was soll ich tun? Ich will mich nicht abfinden mit meiner Ehe. Ich will mich nicht abfinden mit meiner Familiensituation. Ich will mich nicht abfinden, dass mein bester Freund oder Freundin dich nicht kennt. Ich will mich nicht abfinden mit der Situation dienstlich hier in der Gemeinde. Ich will mich nicht abfinden. Ich will dich heute neu fragen, Herr, was willst du tun? Ich glaube, es sind einige hier, du weißt, was zu tun ist. Aber du bist müde geworden, weil es eben trocken geworden ist. Weil du gemerkt hast, das Graben, es ist schwierig geworden. Und du hast immer wieder geschaut in den Himmel, aber du hast gesagt, ja, aber Herr, wo ist denn dein Segen? Ich dien doch schon so lang, ich bete doch schon so lang, ich versuche doch schon so viel, so viele Jahre. Ich glaube in meinem Geist, hier ist jemand, du betest schon so lange für deine Kinder. Es ist nichts geworden. Und du bist müde da drin geworden. Aber der Herr sagt dir heute, fang an zu graben. Auch wenn du noch nichts siehst, aber das Tal wird sich füllen. Ihr als ganze Gemeinde, der Herr bittet euch, fangt an zu graben. Öffnet eure Häuser. Öffnet eure Wohnungen. Vielleicht sagst du, ich habe aber nicht so viel. Dann nimm das, was du hast. Dann hast du keinen Hauskreis mit 20 Leuten, sondern vielleicht nur mit 5. Vielleicht sind da schwierige Leute, vielleicht sind da herausfordernde Leute, spielt keine Rolle. Aber öffne dein Haus, bring dich zur Verfügung, sage, Herr, das, was ich habe, will ich dir geben. Fangt an, Danke zu sagen für das, was ihr habt, denn das ist ein großer Schlüssel. Jesus hat nicht geklagt über die 5 Brote und 2 Fische. Er hat sich nur auf seinen Vater verlassen. Er hat gesagt, es ist genug. Wisst ihr, ihr braucht nicht noch mehr Lobpreise, ihr braucht nicht noch mehr dies und jenes. Was ihr braucht ist, dass ihr dankbar seid für das, was ihr habt und sagt, Herr, arbeite mit dem, was wir haben. Er wird es sowieso vermehren. Amen. Er ist ein reicher Vater, er wird euch die Finanzen geben, die ihr braucht. Er wird euch die Mitarbeiter geben, die ihr braucht. Er wird euch die geistliche Durchsicht geben, die ihr braucht. Er wird euch die Organisationsmöglichkeiten geben, die ihr braucht. Er ist gut, er ist der Geber aller guten Gaben. Amen. Lasst uns heute einen Entschluss treffen, sagen, Herr, wir wollen dir Danke sagen. Und wo immer dir Weisheit mangelt, frag ihn heute Morgen, was soll ich tun? Was ist meine Aufgabe? Was ist mein Dienst? Und dann, wenn es hart wird, ich lieben Leute, lasst uns dranbleiben, denn 2. Könige 3, Vers 20, was ist passiert? Am nächsten Morgen, und ihr Lieben, manchmal geht es so schnell, oder? Ich glaube, die Gemeinde von Jerusalem war nicht vorbereitet, dass 3000 sich an dem Tag bekehren. Manchmal geht es so schnell. Da heißt es, am nächsten Morgen, zur gleichen Zeit des Morgenopfers, waren die Gruben im Tal mit Wasser gefüllt, denn es kam vom Berg Edoms und es überschwemmte die ganze Gegend. Halleluja. Keiner hatte das vorhersehen können. Aber Gott überschwemmte vom Berg die ganze Gegend. Halleluja. Glaubt, das ist, was ihr erleben sollt. Während ihr die Häuser öffnet, während Kleingruppen entstehen, während kleine Dinge geschehen in der ganzen Gegend, es wird der Moment kommen, da wird es wie eine Welle geben und neue Gemeinden werden entstehen. Menschen werden zu Jesus finden. Gebundene werden freikommen. Menschen und Städte, über die schon lange gebetet wird, sie werden Jesus finden. Sie werden eine Zeit der Buße erleben. Menschen, die gebunden sind, der liebe Pastor hat mir gesagt, es ist eine Gegend von Esoterik hier. Oh, der Feind war Moab. Und die Moabiter waren ein teuflisches Volk. Denn sie haben Totenopfer dargebracht. Sie haben Menschen geopfert. Sie waren durch und durch boshaft in ihrer Zauberei und all den Dingen. Aber Gott hat gesagt, ich will euch senden. Jesus sagt, ich will euch senden. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir für diese Gemeinde hier am Ort. Ich danke dir für das, was du angefangen hast, an diesem Ort zu tun, zu wirken, zu handeln, über so viele Jahre der Treue. Und Herr, wir stehen heute vor dir und wir sagen, Herr, was ist zu tun? Was ist zu tun in unserem Leben? Was ist zu tun, Herr, in den Situationen unseres Lebens? Wir wollen uns aufmachen, Herr. Wir wollen neu anfangen zu graben. Und wir wollen dich bitten, Herr, sende deinen Heiligen Geist. Wir wollen vorbereitet sein. Wir wollen offen sein für dein Wirken und Handeln. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen. Halleluja. Ich möchte einen Aufruf machen. Wenn du heute hier bist und sagst, mir mangelt Weisheit über dieser oder jeder Situation, ich habe keine Ahnung, was dran ist, aber ich bin müde, mir fehlt der Ausblick, ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Aber ich will mich heute Morgen aufmachen, mein Herz weit machen und sagen, Gott, gib mir Antwort. Möchte ich dich einladen, aufzustehen, als ein Zeichen vor der geistlichen Welt zu sagen, ich will mein Vertrauen auf den Herrn setzen und ich will neu hören. Ich will mich nicht zufrieden geben, aber ich will neu hören. Da, wo ich müde geworden bin, da, wo es schwach geworden ist, will sagen, Herr, sprich dein Wort. Vielleicht bist du heute hier und du bist müde geworden im Graben, im Dienen, im Arbeiten. Ich weiß nicht, an welchen Situationen. Es sind Blasen an den Händen und du sagst, ich bin wund geworden und ich schaue raus und es ist nichts passiert. Aber ich will heute einen Schluss treffen. Ich will dir sagen, Herr, komm neu. Ich will mich wieder neu zur Verfügung stellen, deinem Ruf entsprechend handeln. Und will dir vertrauen, dass dein Wasser kommt in mein Haus, meine Familie, meinen Arbeitsplatz, wo auch immer. Diesen zwei Gruppen will ich jetzt beten. Wenn du angesprochen bist und sagst, ja, ich will mich dem stellen, steh doch bitte jetzt auf. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Jesus, wir kommen zu dir an diesem Morgen. Du bist unser König. Du bist unser Herr. Du bist unser Freund. Und du hast gesagt, du wirst den Geist der Wahrheit und der Weisheit senden. Ich bete jetzt über meinen Glaubensgeschwistern, die herausgefordert sind, die in Bedrängnissen sind, die müde geworden sind, die nicht weiter wissen, die Wahrheit und Weisheit brauchen. Und ich bete darum, Heiliger Geist, schenk du klares Reden im Namen Jesu. Ich bete darum, Herr, dass du die Augen öffnest für deine Dimensionen. Ich bete darum, dass du neuen Glauben schenkst, so ein neues Wort sprichst, dass du Zuversicht bringst. Herr, dass du das Wort aufschließt und das Neue, deine Verheißungen hineinkommen in die Herzen. Dass wir neu ermuntert sind in dem Wissen, du hast gesprochen und du hast uns nicht vergessen. Halleluja, ich bete darum. Und Vater, ich bete für all jene, die angefangen haben zu graben und die müde geworden sind, die Ausschau gehalten haben nach Wolken und Wind und es ist nichts gekommen und die daran zweifeln, so wie es Jakobus sagt. Oh Herr, wir rufen heute neu zu dir im Gebet und wir wollen nicht zweifeln, sondern Herr, wir wollen das Wenige, was wir haben, zur Verfügung stellen. Und ich bitte, Herr, sende deinen Geist. Belebe du, Herr, unsere Trockenheit. Belebe unsere Gruben in unserem Leben. Füll du unser Leben neu mit deiner Kraft. Oh Vater, ich segne die ganze Gemeinde in ihrem Auftrag, diese Gegend für dich zu erreichen. Vater, ich danke dir, dass du begonnen hast und dass du verheißen hast, was du anfängst. Du wirst es nicht, Herr, aufhören, sondern du wirst es zum Ende bringen. Halleluja. Oh, du bist so gut. Jesus, wir lieben dich von ganzem Herzen und wir machen uns eins in dem Gebet. Vater, schenk Erweckung in diesem Kreis hier, mein Taunuskreis, im Namen Jesu. Wir bitten dich, Herr, so wie wir es gelesen haben, oh, lass das Wasser fließen, Herr, dass das Ganze, die ganze Gegend, Herr, dass sie benetzt ist. Herr, dass dein Geist fließt und dass der Feind, das Moab, all die Boshaftigkeit, all die Finsternis im Namen Jesu, dein Licht soll scheinen, Herr. Ich danke dir dafür. Danke, dass du Menschen gerufen hast, ihnen es aufs Herz gelegt hast. Und heute, Herr, wollen wir als Gemeinde sagen, ja, Herr, tue, was immer du willst in unserem Leben, Herr. Tue, was immer du willst, Herr, in unseren Familien, Herr, in unseren Arbeitsplätzen. Oh, Herr, es soll zu deiner Ehre sein. Und wir wollen nicht, Herr, auf menschliche Kraft schauen. Wir wollen nicht auf unsere Möglichkeiten schauen, sondern auf dich, Jesus. Wir wollen dir Danke sagen für Bruder und Schwester neben uns. Wir wollen dir Danke sagen, Herr, für all das, was du schon getan hast. Für die kleinen Dinge, die wir haben. Herr, wir sagen Danke. Und wir heben es zu dir hin und sagen, Herr, gebrauche es, um Großes zu tun in unseren Tagen. Halleluja. Amen. Amen. Nehmt doch bitte kurz Platz.